Ich brauche doch gar kein zweites Mikrofon, oder hört man mich nicht? Wenn zu viel Speicher alloziert wird, wird es auch beendet. Also mir ist es noch nie passiert, dass das System gecrashed ist beim Einsatz von SystemTap, außer, kommt als nächstes, was tatsächlich gern vorkommt, wenn man nicht vorsichtig ist, dass es direkt beim Laden crasht. Sprich, es werden irgendwo Probes gesetzt, wo man besser keine gesetzt hätte, so in irgendwelchen Interrupt-Funktionen oder sowas als Beispiel, wo man einfach sagt, okay, das ist keine gute Idee, und dann hängt sich das Ding halt sofort auf irgendwo. Das ist normalerweise, also in einer perfekten Welt würde auch das nicht passieren, weil im SystemTap sind hardcoded Blacklists drin, welche Funktionen dürfen nicht geprobt werden. Trotzdem ist es eine einfache Möglichkeit, ein System abzuschießen. Ich habe noch eine VM dabei, auf der kann ich es nachher zeigen, wenn es euch interessiert. Ich würde es ungern jetzt auf meinem Laptop zeigen, sonst bis der wieder gebootet ist. Also wenn man einfach sagt, mehr oder weniger probe kernel.function, Klammer auf Stern, dann drückt man Enter und also dann kompiliert es ein paar Sekunden und so weiter und dann ist das System weg, dann hängt es sich hart auf. Das ist einfach, diese Blacklist ist natürlich, der Kernel ist natürlich ein Moving Target, das muss man einfach sehen, der entwickelt sich noch ein bisschen schneller als das System-Tab und da ist ständig irgendwas. Da gibt es halt nur eine Antwort, ja gut, Herr Doktor, das tut weh, wenn ich mir auf den Daumen haue, dann mach's nicht. Also das hört sich jetzt natürlich einfacher an, aber man muss halt dann im Skript sagen, okay, ich habe jetzt hier diese Funktion alle geprobt und wenn ich habe eine Liste und da crasht, dann muss ich ja halt gucken, welche davon ist das, die das crasht, das muss man halt rausfinden. Man sollte das vielleicht nicht gerade auf dem wichtigsten System in der Firma, in der Produktion zuerst probieren. Wenn ich das, also A, ist die Frage sowieso, will man solche Debugging-Sachen auf dem Produktivsystem machen? Manchmal geht es aber nicht anders. Dann sollte man die Skripten natürlich woanders testen. Und auf einem Testsystem ausprobieren, ja, tut es das, was es soll? Kommen auch ungefähr die Werte raus, die ich mir vorstelle? Misst es die Sachen, die ich suche? Das ist auch manchmal nicht ganz so eindeutig. Aber ich meine, ja, man sollte es eigentlich nicht dazu sagen müssen. Ich sage es trotzdem, also es kann abstürzen. Normalerweise, also was ich habe nicht erlebt, es ist Software hat Bugs, bestimmt kann es vorkommen, aber normalerweise stürzt es ab beim Laden und nicht irgendwann später. Also es ist 3 Tage gelaufen und irgendwann hat sich die Kiste aufgehängt. Hatte ich noch nie, dass ich gesagt habe, das könnte ich jetzt auf SystemTap zurückführen. Oder also auch, dass ich nur den Verdacht gehabt hätte, oh, das hat jetzt mit meinem SystemTap zu tun, sondern entweder es knallt beim Laden oder es funktioniert. Da wird auch ständig dran gearbeitet, dass die... Also es ist halt, ja, es ist Work in Progress und der Kernel ist halt immer noch ein bisschen schneller als SystemTap in der Entwicklung. Die Installation ist ziemlich einfach. Ich glaube, es gibt keine Distribution mehr, wo SystemTap nicht als Package vorhanden ist. Was man braucht, um die SystemTap-Skripte zu kompilieren, ist, man braucht die Kernel-Debug-Info und die Kernel-Development-Pakete. Das kann durchaus problematisch sein, weil jetzt also in meinem Fall bei OpenSUSE zurzeit, ich habe es hier probiert, da ist die Kernel-Debug-Info ist irgendwie 2,5 GB groß. Das heißt, es will man vielleicht nicht auf jedem Server installiert haben. Man will vielleicht auch nicht auf jedem Server die Development-Tools, die man braucht, also GCC, Make, alles Mögliche, haben. Man kann auch das Modul auf einer Maschine bauen, auf eine andere Maschine kopieren und dort braucht man dann nur das Step Run, das ist das Programm, was das am Schluss lädt, das Step Run, was das Modul lädt und die Ausgaben entgegennimmt. Dann muss aber natürlich der Kernel auf beiden Maschinen identisch sein. Der muss identisch sein, identisch gebaut sein, sonst funktioniert es nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, es automatisiert zu machen. Da gibt es einen SystemTap Server, das habe ich selber aber noch nie benutzt, weil als ich drauf geschaut habe, war es glaube ich so, der macht das über SSH und braucht eine Methode, um sich ohne Authentifizierung, also mit Keys einzuloggen. Und in den Umgebungen, wo ich bisher SystemTap benutzt habe, außer zu Testzwecken, war es einfach so, dass es halt keine Root-Keys ohne oder sowas gab. Und damit war es schwierig. Die Möglichkeit gibt es aber auch. Also dann sage ich, okay, ich muss jetzt wirklich auf vielen Maschinen ausrollen. Dann kann man diesen SystemTap-Server, der die dann verteilt und macht. Habe ich selber so noch nie benutzt, weil ich benutze es als Debugging-Werkzeug und da heißt, okay, diese Maschine schaue ich mir jetzt an, da kann ich das Modul hinkopieren, laden, fertig. Ist auch bei Bei neueren Versionen ist es also so, dass das Packaging typischerweise so ist, dass es ein Paket System Tab gibt und ein Paket System Tab Runtime. Und auf dem Server, wo ich das dann untersuchen will, auf der Maschine reicht mir das System Tab Runtime, weil ich die ganzen Tools, den Parser und so weiter, brauche ich alles nicht. Ich brauche nur das Step Run, was das Modul lädt und die Ausgaben. Wenn die Debug-Info-Pakete fehlen, dann kommen komische Fehler. Das ist so, das hier ist noch relativ offensichtlich. Aber wieder Geschichte aus der Praxis. Bei OpenSUSE haben sie es irgendwie jetzt geschafft, dass man zwei Debug-Info-Pakete für einen Kernel braucht. Und zwar einmal für also Kernel Default Debug Info und dann brauche ich Kernel Default Devil Debug Info. Wobei ich mich erst gewundert habe, was überhaupt im Kernel Default Devil Paket für Debug Info drin sein könnte, weil Kernel Default Devil sind eigentlich nur Header. Wo soll denn Debug Info sein? Ich habe aber dann gesehen, das ist also irgendwie ein Packaging-Problem. Gibt es jetzt auch einen Bug dazu seit einem Jahr? Tatsächlich sind die Debug Info von den Modulen sind im Kernel Debug Info Paket. Die Debug-Info vom Kernel selber ist im Kernel Devil-Debug-Info. Ich habe relativ lange gedacht, naja, auf OpenSUSE ist halt irgendwie kaputt. Ich habe bei mir immer OpenSUSE Factory, das ist das neueste, tollste und stabilste oder auch nicht. Und die habe gedacht, der ist halt kaputt und diese Community sollte das mal fixen, also sprich ich und oder wollte es mir anschauen und bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, es ist tatsächlich nur ein Packaging-Problem. Es hat halt die Fehlermeldung war ziemlich obskur, weil er findet ein paar Debug-Infos, nämlich die von den Paketen findet er, nur die von VM Linux nicht. Ist ein OpenSUSE-spezifisches Problem. Ist einfach, wenn irgendwas schief geht, gucken, ob wirklich die Debug-Infos sind, ob die passenden Debug-Infos installiert sind. Also gerade wenn man einen Kernel, wenn man Kernel selber baut, ist eigentlich kein Problem. Da muss aber halt enabled sein. Das vergisst man auch mal gern, weil in der Produktion, also wenn man Kernel selber baut, sind Debug-Infos immer gern ausgeschaltet, weil es halt auch den installierten Kernel halt dann nicht paar hundert MB, sondern paar Gigabyte groß macht, dann funktioniert es nicht. Ansonsten Installation ist einfach, bei meinem eigenen Kernel kompilieren, config debug info, config kprobes, das muss an sein, ist bei Distributionskerneln meines Wissens nach jetzt auch alles an. Im Zweifelsfall, wenn man wirklich sagt, okay, ich baue meinen Kernel selber und ich installiere mein System Tab, nochmal in die System Tab Dokumentation schauen. So Kernel-Optionen ändern sich von Zeit zu Zeit. Also wenn ihr in einem Jahr auf die Slides guckt und seht, ah, das waren die Optionen, die heißen vielleicht ein bisschen anders. Oder es gibt noch ein paar mehr. Es gibt da, das habe ich vor einem Jahr probiert. Ob das heute noch hundertprozentig stimmt, ich würde es nicht garantieren. Steht aber in der Dokumentation zum System Tab drin. Also euch da nicht unbedingt auf meine Slides verlassen. Ja, das wichtigste Skript überhaupt oder das wichtigste Programm in jeder Programmiersprache. Hello World. Und ist ziemlich selbsterklärend. Probe Begin heißt, diese Probe, die wird nicht an irgendeinen Tracepoint dran gehängt im Code, sondern die wird beim Beginn ausgeführt. Genauso gibt es Probe End und es gibt noch eine Probe Error. Error ist wie End, nur dass es halt aufgerufen wird, wenn das Skript sich unplanmäßig verabschiedet. Also wenn halt Speicher alle ist oder zu viele Probes übersprungen wurden. Wichtig ist hier das Exit, wenn man das Exit nicht drin hat, dann macht es halt Hello World und wartet aber so lange, bis man Ctrl-C drückt. Variablen sind ziemlich einfach, es gibt nur zwei Typen. Das ist also fast so, ja, irgendwann hat man gemeint, das wäre ähnlich wie in Python, weil es gibt Integer und String und wenn es mit Anführungszeichen ist, dann ist es ein String und wenn es ohne Anführungszeichen ist, dann ist es ein Integer, also dann ist es eine Zahl. Variablen, die mit Dollar starten, das sind Variablen aus dem Quellcode, also das ist eine Variable aus dem Quellcode der zu untersuchenden Funktion. Ich zeige nachher ein Beispiel, das ist einfach. Eigene Variablen haben kein Dollar vorne dran. Der Default sind lokale Variablen, globale Variablen in einem Skript gibt es auch, das braucht man, wenn man Statistiken sammeln will. Also man macht immer, wenn die Funktion aufgerufen wird, zähle ich einen Zähler hoch, dann brauche ich eine globale Variable und die gebe ich am Ende, tue ich eine Statistik ausgeben. Unbenutzte Variablen werden wegoptimiert. Das ist insofern, unter Umständen muss man aufpassen, weil teilweise auch, wie auch beim C-Programmieren, es werden teilweise halt auch Funktionsaufrufe oder sowas wegoptimiert, wenn das Ergebnis nachher nicht benutzt wird. Da muss man manchmal aufpassen, dass man es wirklich irgendwo noch eine Dummy-Ausgabe macht oder sowas, das auch benutzt wird. Das ist, die Zeile steht dran, weil es mich selber schon gebissen hat. Weil ich gedacht habe, warum tut es so eine schöne Funktion und keiner ruft sie auf? Ja, weil die Zuweisung wegoptimiert war.
Hängt das dann vom verwendeten
Nee, das macht das SystemTab schon. Also diese Sachen werden schon vom Übersetzer beim SystemTab schon wegoptimiert. Der warnt einem denn teilweise auch irgendwie ein bisschen kryptisch beim Übersetzen, sagt, ja, hier irgendwo. Das heißt nicht unused variable, wir haben einen anderen Ausdruck dafür. Ich weiß nicht, ob das Japaner waren, das Englisch in den Ausgaben ist mal ein bisschen für meine Begriffe seltsam, wenn ich schreiben würde. Mein Englisch täten vielleicht auch viele seltsam finden insofern. Es ist anders als, ist eben so komisch, die Sprache ist auch so anders, ein bisschen anders als C und so. Manchmal wäre es vielleicht interessant, mal die Leute zu treffen, die es gemacht haben, mit denen mal ein Bier zu trinken und so, weil da dem vielleicht draufkommen, warum das so ist. Aber
ja. Bei dir geschrieben.
Es ist nicht auszuschließen. Ich habe mir manchmal schon sowas gedacht. Also. Aber ich meine, wie ich am Anfang sage, ich mag es freundlich sagen, es ist manchmal komisch, aber es funktioniert, man kriegt viele Sachen hin. Was auch ganz toll ist bei SystemTab, es gibt einen Haufen Beispiele. Also ich persönlich, bevor ich anfange, ein eigenes SystemTab-Skript zu schreiben, zumindest wenn es ein bisschen komplizierter ist als das Allereinfachste ist, ich gucke, ob es ein Beispiel gibt, was ich anpassen kann. Da gibt es die SystemTab-Examples. Bei SUSE, bei Red Hat, weiß nicht, bei SUSE ist ein Paket SystemTab-Docs, das installiert man sich dazu, da hat man im aktuellen Paket 150 ungefähr oder 120 Examples. Ist für ganz viele Sachen ist da schon eins dabei, was man sich anschauen kann. Hier ist das Beispiel für globale Variablen. Im Kurs wäre jetzt die Frage, was wird hier ausgegeben? Ja, foo wird auf 5 gesetzt und hier unten ist also bei der Endprobe ist dann foo ist 5. Das ist, weil es eine globale Variable ist. Bar ist eine lokale Variable. So, ja. If ist wie in C oder in Perl. If, else. For each ist auch wie in C oder Perl wichtig, weil es auch eine seltsame Fehlermeldung gibt, wenn man es anders macht. Oder es ist halt ein Syntaxfehler. While-Schleifen gibt es nur kopfgesteuert. Es gibt kein do, while irgendwas, sondern es gibt nur while kopfgesteuert. Man kann Kommandozeilenargumente übergeben an so ein Skript. Klingt ganz interessant und ganz toll. Das Problem ist, die werden beim Kompilieren von diesem Modul werden die mit einkodiert. Was bedeutet, andere Kommandozeilenargumente neu übersetzen? Das heißt, es dauert relativ lange. Je nachdem, was man tut, ist man unter Umständen besser beraten, sich die, also zu sagen, okay, als Beispiel, ich will den syslog.d tracen. Man ist unter Umständen im Code besser bedient, wenn man sagt, in seiner Probe if exec name gleich syslog.d, als wenn man sagt, ja, wenn der gleich die PID, die ich übergeben habe. Weil die PID, die ich übergebe, die muss ich jedes Mal wird mit einkompiliert, wenn die sich ändert. Kommt aber auf den Code drauf an, wenn die Probe ganz, ganz oft aufgerufen wird, will man vielleicht keinen String-Vergleich machen, der natürlich teurer ist. Achso, die Variablen sind wie in einem Shell-Skript $1, $2 und wenn sie als String interpretiert werden sollen, dann sind statt einem Dollar ein Add. Das ist so, ja, wieder eine. Wenn wir Perl programmieren, würde man sagen, Add ist doch ein Array. Also, ja, Funktionen, die es gibt, sind wie in C oder in Perl, printf, print, stringlen, isinst, das ist so, in C wäre es string, string, oder, ja, also ein Substring. Ah, okay, es ist ein toller Mischmasch von Sprachen offensichtlich. Vielleicht wollen Sie es allen recht machen, wer weiß, es ja, oder vielleicht auch das Verwirrendste von allen. Das ist noch ganz wichtig, wie in C macht ein Integer aus dem String, aber wenn es String too long ist, es gibt nur long. In SystemTab gibt es long und String, beziehungsweise es gibt 64-Bit-Integers, weil long, short und so weiter gibt es nicht. Es gibt 64-Bit-Integers und es gibt Strings. Manchmal, wenn man es umwandeln muss, hilfreich. Kontexthelfer haben wir vorher schon gesehen, PID gibt die PID aus, execname den Namen des Befehls, der hier die Funktion triggert, CPU, UID, Probefunk kann ganz praktisch sein, wenn man sagt, ja, ich zeige gleich, man kann mehrere Funktionen auf einmal, also mit einer Probe kann ich mehrere Funktionen, man kann mit Wildcards, Probe Stern, dann stürzt es ab, oder Probe Kernel Function Stern. Wenn ich aber dann wissen will, welche von diesen Funktionen habe ich denn jetzt gerade aufgerufen, ist Probefunk genau das, was man braucht. Ein wichtiges Ding bei SystemTab sind die Tab-Sets. Tab-Sets, das ist eine Art Library, wo Leute, die sich mit dem Kernel gut auskennen, hoffe ich, eine Art Library geschrieben haben und gesagt, okay, es gibt ein Probe VFS Read, das ist in dem Fall, das macht eine Probe in die Funktion Kernel Function VFS Read. Das ist jetzt noch sehr trivial, das ist praktisch wie ein Alias. Es gibt aber auch Sachen, wo Funktionen, wo komplizierter sind, wo in verschiedenen Kernel-Versionen die Funktionen anders heißen. Oder bei Syscalls oder IO-Controls, da wo es eine 32- und eine 64-Bit-Version dafür gibt, weil im 32-Bit, also wenn die 32-Bit-Applikation auf diesen IO-Control macht, dann greift die auf den Kompatibilitäts-IO-Control zu. Und sowas, das ist in diesen Tab-Sets, ist das typischerweise schon komplett abstrahiert. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich mache hier VFS-Read, dann hätte ich alle Möglichkeiten, wie dieses VFS-Read aufgerufen würde, mit drin. Das ist einigermaßen ordentlich dokumentiert in der Dokumentation, aber auch der Code selber ist oft wert, dass man sich einfach anschaut und sagt, okay, ich will hier irgendwas mit, ich will VFS-Funktionen, dann schaue ich mir das VFS-Tabset an. Die definieren nämlich auch immer gleich noch, habe ich keine Slide dazu, da wird bei den Tabsets wird oft auch noch gleich, zum Beispiel bei Syscalls werden die Übergabeparameter von der Funktion gleich noch in System-Tab-Variablen, wo ich sage, ich habe überall den File-Name oder die Flags bei Open und F-Control und so weiter, den File-Name habe ich direkt als Funktion und das macht es viel einfacher. Außerdem werden die eben auch von Upstream updated, also wenn es neue Kernels gibt und sich da wirklich was geändert hat, das sind ja, man darf das nicht übersehen, mit System-Tab tut man oft Kernel-interne Sachen sich anschauen. Und kernel-interne Sachen, die Kernel-Hacker sagen, Entschuldigung, die können wir ändern, wie wir wollen. Schließlich tun wir sämtliche Users davon gleich fixen. Wir haben keine intern stabile API. Und deswegen können wir das ändern, wie wir lustig sind. Wenn du jetzt aber da was untersuchen willst und dieses System-Tab-Skript auf mehr wie zwei Kernel-Versionen ordentlich funktionieren soll, dann sind die Tab-Sets ganz klar der Weg, wo man hin muss. Beispielskripte sind bei SUSE, User Share Doc Packages, System Tab Examples, in der System Tab Doc Package. Oder wenn man sich selber kompiliert, sind sie dabei im Examples-Verzeichnis. Und es gibt einen Index, wo man sich das browsen kann, wo alles drinsteht. Es gibt dazu jedem Beispiel gibt es so ein Meta-File, wo es automatisch generiert, wahrscheinlich, dass JDRevim es testet, was es tut. So einfach lesbares Text-File, wo drinsteht, wofür ist es gut, welche Parameter erwartet es. Für automatisierte Tests, wie man es aufrufen kann, um zu testen, ob es kompiliert. Und das ist auch, wenn mal eins nicht funktioniert, dann gucke ich immer in die Meta-Datei rein, copy und paste mir den Befehl raus. Es kommt natürlich auch mal vor, dass nach einem Kernel-Update oder sowas so ein Skript nicht mehr geht, weil SystemTab noch nicht upgedatet wurde. Und da. Beispiele wie der Fork-Tracker zum Beispiel, das ist recht praktisch. Ich habe hier noch einen Haufen Beispiele, wir können aber auch, ist vielleicht sogar geschickt, wenn ich sage, ich mache hier ein bisschen eine Demo und zeige, weil die Beispiele sind, dass wenn es jemand nachher mal nachliest, Fork-Tracker, der zeigt an, welche Prozesse geforkt werden. Das kann manchmal ganz praktisch sein, wenn man ein System hat, wo da ist die Last hoch, man sieht aber keinen Prozess, der wirklich die CPU verbraucht. Man schaut, man sieht, okay, es werden relativ viele Prozesse generiert, die sind aber nur sehr kurzlebig und sterben gleich wieder. Es macht nicht wirklich I.O., es hat aber Systemlast. Und natürlich kann ich dann mit S-Trace der Reihe nach alle meine Prozesse anschauen. Irgendeiner wird schon forken oder klonen oder Threads erzeugen. Oder ich mache ein System-Tab-Skript auf, was mir zeigt, was es ist. Nämlich der Disktop zeigt, welche die Top 10 Prozesse, welche auf der Platte schreiben. Das geht heutzutage auch mit IOTOP. Also das ist so, aber zu Zeiten, wo es im PROC-Interface, im PROC-File-System das Interface noch nicht gab, dass man zu jedem Prozess einzeln IO hat. Oder, ich glaube, das ist im Kernel eine konfigurierbare Funktion durchaus, ob IO zu jedem Prozess gesammelt wird. Also wenn man einen Kernel hat, wo das nicht konfiguriert ist, System-Tab. Zeigt denn hier eine Liste, das ist so eines von diesen Top-Like-Programmen, was halt eins sagt, okay, wer hat hier wie viel I.O. gemacht? Hier war offensichtlich nicht viel los auf dem System, wo wir das Beispiel gemacht haben, ist auch schon eine Weile her. Hat es Write oder Read, wie viele Bytes? Hier in dem Fall war es der Postfix. Das kann interessant sein, wenn man zum Beispiel auf seinem Laptop schauen will, warum geht meine Platte nicht in Sleep? Und ein Problem, was man hat mit, da gibt es ja diesen Block-Trace, wo man im Kernel einen Syscontrol anmachen kann und sagen kann, okay, da sagt mir alle Zugriffe. Der schreibt aber dann garantiert in Syslog. Das heißt, dann schläft es nicht mehr. Hier sieht man sofort, wenn irgendein Device I.O. macht, solche Sachen. I.O.Time, welche Syscalls dauern wie lange? Das kann bei Performance-Untersuchungen interessant sein. NetTop, welches Interface kriegt wie viele Pakete ab? Das ist so ganz witzig. Swapper ist natürlich kein Prozess. Swapper ist der Kernel selber. Habe jetzt aber, das ist ein Beispiel, was sich mit dem Laptop hier und WLAN ganz schlecht zeigen lässt, weil da gibt es einen Kernel-Thread, IWL-AGN, bei meiner Intel WLAN-Karte, der kriegt die ganzen Pakete. Der verteilt die dann wohl weiter. Also das ist so, da müsste man ein bisschen mehr gucken. Aber zur Syntax noch. Eine Probe. Wir haben es schon gesehen im Beispiel. Man sagt Probe, Probe-Name, Begin, End oder halt Kernel.Function. Und da kann man mehrere, die Beispiele, dokumentiert sind sie in der Manpage, aber man kann Sachen machen wie optionale Probes. Also ich kann sagen, ich habe eine Probe, ich will die Funktion 1, die Funktion 2, die Funktion 3, aber vielleicht gibt es in einem Kernel die Funktion 3 gar nicht, weil er zu alt ist. Mit einem Fragezeichen ist das trotzdem gültige Syntax. Also wenn ich habe im einen Kernel habe ich die Funktion foo und im neueren heißt sie bar und dann tut diese Probe beide erwischen. Als Beispiel. Das wird in diesen Tab-Sets oft gemacht. Persönlich, in meinen Skripten brauche ich sowas ganz, ganz selten, weil man nimmt Tab-Sets dafür. Also man guckt, ob es ein fertiges Tab-Set gibt und fast immer hat schon jemand für die entsprechenden Funktionen was gemacht. Andersrum geht es mit dem Ausrufezeichen, da wird der Reihe nach geguckt und die erste, die matcht. Also hier, wenn ein Kernel foo und bar hätte, dann würden beide gehen. Bei Green, Yellow, Red, die erste, die matcht, wird genommen und die anderen werden nicht mehr geprobt. Ja?
Heißt das bei dem Fragezeichen, dass wenn sowohl Foo als auch Bar matchen, würde das dann zweimal ausführen? Oder?
Ja, die Frage ist, wenn beide matchen, ob beide ausgeführt werden, es würden beide geprobt werden. Also die ausgeführt werden, das ist ein bisschen nur wegen der Ausdrucksweise. Ausgeführt werden sie dann, wenn die Funktion aufgerufen wird. Aber es wird eine Probe an beide Funktionen dran gesetzt, wenn es beide gibt. Wenn es aber nur eine von denen gibt, wird es nur an eine gesetzt und die Frage ist jetzt, müssen wir probieren, wenn es keine gibt. Weiß ich nicht auswendig, ob es denn einen Fehler gibt, ob es tatsächlich, also wo man sagen kann, okay, man hat, das ist für portablere Skripten ist die Idee. Man sagt, okay, man hat über mehrere Kernels, die vielleicht verschieden, die können auch verschieden konfiguriert sein. Und du hast vielleicht Kernels, wo du verschiedene Treiber, keine Ahnung, du bist bei Netzwerktreibern jeweils die Funktion und der eine hat den Treiber, der andere den. Für sowas, für solche optionalen Sachen ist diese Syntax da. Fast immer, also ich selber benutze das selten, weil das in den Tab-Sets versteckt ist sozusagen. Tab-Sets sind da einfach nützlich. Ja, Conditional Probes, eben wie beschrieben. Conditional Probe, da kann man sagen, ja, Probe X, wenn zum Beispiel $0 oder $1 gleich 1. Damit könnte man beim Kompilieren eine Option übergeben und sagen, ja, man kann das gleiche Skript entweder sagen, okay, das soll einmal soll es die, keine Ahnung, einmal soll es die Ergebnisse aufwärts und einmal soll es abwärts sortieren oder sowas. Habe ich selten benutzt bisher. Gibt's. Spezielle Probes habe ich schon erwähnt, beginnt, end, never, wird nie ausgeführt. Das wäre auch mal so was, mit dem man mal Bier trinken müsste, wozu es gut ist. Es macht den Syntax-Check. Es ist unter Umständen, okay, man hat zwei Versionen von einer Probe und man tut die eine sozusagen auskommentieren, indem man halt die eine beginnt und die andere never oder man macht es andersrum. Sie sind aber immer beide im Syntax-Check mit drin. Ja. Return-Probes, vorher schon erwähnt, die tun den Rückgabewert von einer Funktion, das Ende der Funktion instrumentieren. Manchmal ist Return nicht verfügbar wegen Optimierung, manchmal wird auch die Return-Probe gar nicht aufgerufen. Muss man einfach wissen, also kann man nicht viel dagegen tun. Man kann Kernel-Funktionen proben, indem man den Namen angibt mit Wildcards. Man kann sagen, alle Funktionen in einer Datei oder man kann sagen, in diesem Modul alle Funktionen. Also wenn ich sage, ich will alles, was in einem Treiber ist. Stern ist immer gefährlich, wobei im Modul, naja. Timer-Probes, das braucht man für so Statistiken. Alle 5 Sekunden, das ist kein wirklicher Probe, sondern, aber es hat auch ein, da wird ein Timer gemacht und alle n Sekunden, Millisekunden, Mikrosekunden, Nanosekunden, ob das so, wie genau das ist, weiß ich nicht. Oder so und so oft pro Sekunde wird das aufgerufen. Das macht man typisch, weil man sagt, alle 5 Sekunden die gesammelten Statistiken ausgeben, so für Desktop, IO-Top, Net-Top. Da wird genau das gemacht. Und Randomizes, wenn man mehrere solche hat, kann man sagen, dass die ein bisschen, dass die nicht alle gleichzeitig feuern. Um das, dann kann man sagen, okay, alle 1000 Millisekunden N, 1000 Randomize M 100, dann ist halt zwischen 900 und 1100. Funktionen, Output formatieren, Thread Indent, das ist interessant, wenn man hier sowas macht. Wenn ich sage, ich will alle Funktionen im Memory Management Subsystem will ich haben und immer wenn die aufgerufen wird, gebe ich die Funktionsnamen auf und das Thread Indent macht mir so eine, das rückt mir das jedes Mal um 2 ein und Thread Indent minus 2 rückt es mir wieder aus. Dann kriegt man so einen Call Graph. So hier das Beispiel. Da hat man das Problem, wenn die Return Probe nicht triggert, dann geht es immer nur vorwärts. Also es ist, ich habe versucht, eine Liste von Funktionen zu finden, also so, wo man eine ganze Datei und alle Funktionen, dass ich es nachher schön zeigen kann, tatsächlich habe ich keine gefunden, wo alle Return Probes zuverlässig funktioniert hätten. Also, aber damit kann man versuchen, also solche wie Art Call Graph zu kriegen, sagen, wie werden denn diese Funktionen aufgerufen, wie arbeiten denn die zusammen? Das gibt dann manchmal schon einen ganz guten Überblick, was da passiert in dem Kernel. Gerade wenn man sich so einen Treiber anschaut und überhaupt nicht weiß, was derjenige sich jetzt dabei gedacht hat oder in welcher Reihenfolge das Zeug aufgerufen hat, oder man untersucht, das müsste doch eigentlich gehen, warum geht es denn hier nicht und wie kann das hier null sein? Das ist, wird doch, ja, vielleicht wird es doch mal in einer anderen Reihenfolge aufgerufen, aus irgendeinem Interrupt raus oder so. Dann gibt es noch ein extra Kommando. Man kann sagen System Command. Da habe ich auch ein schönes Beispiel. Nutzlos, aber lustig. Da kann man sagen, also das ist einfach, wenn eine Probe, eine Timer-Probe und wenn mein Zähler größer als 100.000 ist in meiner Statistik, dann System Mail minus S irgendwas als Beispiel. Weil die Möglichkeiten zur Interaktion mit dem User Space sind relativ beschränkt im Sinne von, eigentlich so hat man nur printf, man kann was ausgeben. Man kann die Ausgabe natürlich dann in eine Datei umleiten oder so, aber wenn ich sage, scheiße, ich muss einen Alarm schmeißen, also jetzt ist der Fehler aufgetreten und dann kann man mit System zum Beispiel eine Mail schreiben oder halt sagen, System Touch Temp Alarm und irgendjemand anders guckt, ob da Temp Alarm ein anderes Programm. Es ist so, das ist eine krude, aber eine universelle Möglichkeit, so mit anderen, mit dem User Space zu interagieren. Man hat leider nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ich pipe da irgendwas rein oder sowas. Das geht leider nicht, aber ja, man kann es ausführen. Jawohl?
Gibt es die Möglichkeit, dass ich Auslog
nicht. Die Frage ist, gibt es die Möglichkeit, Ausgabe an Syslog zu schicken? Nicht direkt, soweit ich weiß. Man könnte, also man kann in System-Tab-Skripten auch C-Code einbauen, man könnte ein Print-Car reinmachen. Und damit könnte man was ins Kernel-Log schreiben. Habe ich so nicht probiert. Müsste, aber es gibt keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Und ansonsten, in Syslog könnte ich was schreiben, sage ich, okay, das Kommando hier wäre logger-t- irgendwas. Und die Ausgabe, was hier an dem Kommando dran ist, das kann ja generiert werden von meinem Skript. Aber das ist, was ich meine, man kann nicht direkt was eine Pipe aufmachen und was reinpipen oder sowas. Das wäre schön, so p-open und print. Das wäre schön, gibt es aber nicht. Aber man kann eben, man kann ein Signal sagen, okay, das ist jetzt das, man kann ein Signal setzen, ein Flag-File oder eine E-Mail verschicken oder nachher einen Ton abspielen. ErnoString, das ist eine Funktion, wo man sagen, okay, wenn man einen Fehler in der Return-Probe, es gibt eine Error-Number zum Übersetzen, Helferfunktion. Damit sind die Slides, sind wir schon beim Danke. Insofern kommen wir zu den Beispielen, das ist ein bisschen interessanter. Ich habe hier ein paar Sachen rausgesucht. Kann man das sehen? Nö. Und unten auch, dann machen wir es einfach kleiner, solange, bis man es sehen kann. Ja. Jawohl, sofort, einen Moment, ich tue bloß ganz kurz. So, jetzt Fragen.
Bei den Transition-Tabs,
Wüsste ich nicht auswerten. Es wäre schön, ich kann es mir aber nicht vorstellen, wie es gehen soll. Wenn ihr, wir können es nachher versuchen zu probieren. Ich glaube nicht, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Conditional Probes im Prinzip beim Starten ja, gesetzt werden müssen. Aber wir können es probieren. Ich selber gebe zu, ich habe die noch nicht so oft verwendet, weil das so ein bisschen obskur ist. Meine Vorstellung, wie man die anwendet, wäre, man übergibt dem Skript verschiedene Parameter. Man kann sagen, okay, Parameter 1, 2, 3 und je nachdem macht es verschiedene Sachen. Wenn ich sage, okay, ich will irgendwann jemand anders ein Skript geben, das soll drei verschiedene Sachen machen, ich will ihm nicht drei Skripten geben und dann kann er es halt mit drei verschiedenen Parametern aufrufen. Ich mag es aber nicht ausschließen, das Zeug ist ziemlich kraftvoll. Unter Umständen, es wäre natürlich sehr viel nützlicher. Insofern können wir nachher probieren.
Ja, oft hat man ja Probleme eigentlich nur, wenn irgendwie Speicher an irgendeiner Stelle knapp wird oder irgendein Interrupt gerade extrem auffeuert oder sonst irgendwas. Und dann wäre es halt sinnvoll, dann.
Und wenn man dann eine andere Probe setzen könnte, wäre es geschickter, wie diese Probe immer zu setzen und dann halt, also mein, was ich bisher immer gemacht habe, ist, ich gucke halt, mache den Probe und sage, if, blub, dann mach, ansonsten mach halt nichts. Und damit ist sie auch schnell wieder weg. Also das war immer schnell genug, aber es wäre vermutlich von der Performance her natürlich besser. Ich weiß es nicht. Ich selber fand die relativ obskur bisher und deswegen habe ich mich noch nicht so ausgiebig mit beschäftigt. Ein paar Beispiele. Zum Beispiel das Beispiel, wo man auch sieht, wie man System verwenden kann. Das ist auch eines von den Beispielen, ich habe die nur zu mir rüber kopiert, weil ich es angepasst habe, weil das ursprünglich Play verwendet und Play funktioniert bei mir nicht. Useless but amusing. Es wird die Funktion kbd-event wird getraced, das ist also die, wo die Tastencodes reinkommen. Und immer wenn der Eventcode 28 ist, dann wird return.waff, ansonsten wird click.waff abgespielt. Hört sich an wie eine Schreibmaschine. Nicht nützlich, aber man sieht, mit System kann man irgendwas machen. Und um zu zeigen, wie das jetzt aufgerufen wird, minus V. Ich mache es jetzt extra mit minus V, weil da sieht man ein bisschen mehr Output. Das dauert eine Weile, man sieht, das sind also mehrere Passes, Pass 1 bis Pass 5. Und das, wir sehen jetzt auch die Begin-Probe ist ausgeführt worden, da sagt er nämlich nur Typewriter on. Ist auch meine Empfehlung, immer eine Begin-Probe zu machen, die irgendwas ausgibt. Weil wenn du nämlich nicht Stub-V machst, nur Stub, dann kompiliert es. Und je nachdem, wie komplex das Skript ist, kann das durchaus also mal, gut, meine Maschine ist nicht sonderlich schnell, das kann schon immer 10 oder 15 Sekunden dauern. Und dann ist, geht's hier los? Irgendwann drückst du mal Ctrl-C, dann kriegst du eine Meldung, ja, hat das Kompilieren jetzt abgebrochen. Es ist einfach geschickt, wenn man da was tut, wo man sagt, okay, hier geht's los und jetzt hoffe ich hier, der Ton ist laut genug. Man kann da ein schönes, ein eigentlich viel lustigeres, oder lustiger, ein Beispiel, was man gerne bei D-Tray sieht. Ich meine, ich weiß nicht, wer sich mit Solaris auskennt. Ich selber, lustigerweise, habe das noch nie benutzt, aber im Prinzip, es ist wohl so, dass SystemTab so ziemlich 1:1 ungefähr das abbildet, was man mit dem viel gelobten D-Trace bei Solaris machen kann. Und ein Beispiel, was dort gern gezeigt wird, man kann halt zum Beispiel auch Variablen verändern und ich könnte zum Beispiel die Tastaturbelegung ändern. Das wäre jetzt bei so einem Skript, müssten wir jetzt gucken. Mal hier. Ich baue jetzt hier eine Debug-Zeile ein, damit ich die Werte sehe. Und wenn ich es jetzt aufrufe, es wird wieder neu übersetzt. Es wird auch using cached, das kann eigentlich nicht sein. Ah, ich habe es vorher schon mal gemacht. Das nächste, SystemTab, der cached in root.systemTab, cached er den übersetzten C-Code und die Module. Und wenn ich später das gleiche Skript nochmal aufrufe und er hat es schon, dann muss er es nicht nochmal neu übersetzen. Das ist so eine kleine Optimierung. Hier sieht man dann auch, wo das Modul landet. Das hat einen ganz komischen Namen. Der ist halt einfach eindeutig. Und dieses Modul könnten wir jetzt auch einfach mit stub run und dann den Modulnamen könnte man das laden, ohne dass man es neu übersetzen müsste. Auch auf einer anderen Maschine. Können wir noch, wenn wir gerade dabei sind. A hat Value 30 und B hat Value 48. Und da könnten wir jetzt als Beispiel falsch. If Event Code gleich 30. Das hier machen wir raus, das macht zu viel Lärm. Ja, es ist das ist besonders, also ich meine, SystemTab zum Beispiel ist nicht so pingelig wie jetzt C oder Perl meistens. Man braucht auch kein Semikolon. Das ist so. Ich weiß nicht, wer sich über sowas freut, aber so, also ich meine, oh, geht nicht. Write to target variable not permitted. Um das zu machen, also eine Variable im Kernel zu überschreiben, ist ja jetzt was potenziell gefährlich ist. Ich kann jetzt einen Müll reinschreiben und könnte jetzt auch was kaputt machen. Deswegen braucht man dafür den Guru-Mode. Need stab-g. Ja. Und, aber es ist zum Glück sehr einfach zum Guru werden. Also bei meinem Android-Tablet die Entwickleroption freizuschalten war wesentlich komplizierter. Da musste ich irgendwie unendlich mal auf irgendeine Schaltfläche drücken. Hier muss ich nur -G angeben. Das ist einfach der Ich-weiß-was-ich-tue-Switch, wo man sagt, okay, es tut niemand aus Versehen sowas machen. So, jetzt müsst ihr mir, man könnte es vor die Kamera, müsst ihr mir vertrauen, ich drücke jetzt hier das A und es kommt ein A. Ich drücke das B, es kommt ein B. Okay, es hat nicht funktioniert. Das ist schon mal super. Vorführeffekt.
Aber immerhin haben wir gesehen, dass du nicht gelogen hast.
Ja, so. Ich wieder hier. Dann schauen wir halt nochmal. Was die hier. Lassen wir das Debug drin. Der Witz ist, ich habe es heute Morgen extra noch probiert. Nee, das ist wie C, das reicht so. Also das M. So. A. A ist 30, Value 30, Event Code 30. Muss ich vielleicht die Value ändern? Ach, das ist schön. Vorführeffekt ist super. Es ist jetzt auch nicht wirklich hilfreich. Was man damit sieht, ich hab nachher noch ein schöneres Beispiel, aber jetzt kriegen wir das noch hin zum Gehen. Man kann damit halt auch Sachen fixen. Also das wird tatsächlich, ich habe nachher noch ein Beispiel, Red Hat Security hat das Anfang des Jahres als temporären Workaround für einen Local Root Exploit gemacht. Nicht das. A. Jetzt habe ich A gedrückt. Es mag mich nicht. So. Jetzt blamiere ich mir hier gerade. Ich sehe meinen Fehler nicht. Vertraut mir. Man kann es. Nee. Wir können es nachher noch probieren schnell, aber wir haben noch 5 Minuten. Ich hätte lieber ein paar hilfreichere Beispiele. Ein Beispiel, was ich gerne zeigen würde, ist das, also da sieht man jetzt nicht, was es tut, aber ich würde kurz erklären, was sie damit gemacht haben. Das ist das, was diesen CVE 2013-2094 so von Red Hat Security Team als temporärer Workaround im Bacilla den Leuten gegeben. Und das macht Folgendes. Diese Prozent vor den Klammern heißt, ab hier ist es C-Code. Also das ist dann kein. Dafür braucht man in dem Moment auch sofort wieder den Guru-Mode. C-Code einführen braucht Guru, einfügen braucht Guru-Mode. Einfach, weil ab da ist nichts mehr mit Netz und doppeltem Boden. Das kann der System-Tab-Parser kann dich da nicht mehr davor beschützen, dass du Müll machst. Und offensichtlich war in dieser Perf-SB-Event-Init-Funktion. Bei Perf war ein 32-64-Bit-Problem. Du konntest als normaler User diesen IO-Control, der nur 32 Bits in irgendeiner, der kriegt eine Struktur, eine Struct-Perf-Event, kriegt der irgendwie, was ein I.O. oder ein Syscontrol. Jedenfalls kriegt diese Struct und die hat ein Member, das auf 64-Bit-Systemen 64-Bit lang ist, weil es ein Long war, aber erwartet, dass die oberen 32 Bits immer 0 sind weiterhin. Wenn die irgendwo ein Bit nicht 0 ist, dann macht der Code was Komisches. Und das war exploitbar anscheinend. Also da, ich wundere mich immer, ja, Security. Ich selber hätte nicht exploiten können, aber es war wohl wirklich so, also war Local Root. Und die Lösung, die es also gab, solange wie der Red Hat Kernel noch in der QA war, es heißt, okay, es geht noch eine Woche, bis wir einen neuen Kernel rausbringen, abgesehen war es, lass dieses Skript laufen. Das hängt sich in die Funktion perf svEventInit rein und ganz oben in der Funktion ruft es dann sanitize.config auf mit der Variable Event. Das eine Event ist dieses Struct, die dem übergeben wird. Und in diesem Event wird event.adder.config wird einfach auf 32 Bit beschränkt. Also die oberen Bits werden auf 0 gesetzt. Und damit war, also man startet dieses Skript, lässt es laufen, loggt sich dann auch nicht aus und solange das läuft, kann keiner das ausnutzen. Ist dann wieder, muss man wieder dazu sagen, sobald man es abbricht, wird es entladen. Das war so eine Frage im Red Hat Bugzilla. Ja, ich starte das, da passiert gar nichts. Und das beendet sich. Wie lange läuft denn das? War eine Frage im Red Hat Bug. Und also, ja, das läuft halt so lange, bis du Ctrl-C drückst. Drück aber nicht Ctrl-C, weil dann ist es nämlich weg. Das zeigt halt, man kann nicht nur Sachen untersuchen, man kann tatsächlich auch Sachen fixen. Dazu braucht man den Guru-Mode, aber ist kraftvoll. Die hatten auch noch eine andere, die habe ich jetzt aber nicht rauskopiert, wo sie auch geguckt haben. Der bekannte Exploit, den es gab, der Bug hieß Semtex oder sowas, da gab es einen bekannten Exploit und der hat ganz am hinteren Ende des Speichers irgendwie 8 Bytes an Signatur hinterlassen. Wenn die ungleich 0 waren, dann war es schon mal verdächtig und wenn dann noch die zwei Integers am hinteren Ende identisch waren, dann waren wir ziemlich sicher, es hat jemand diesen Exploit schon ausgeführt. Das haben sie benutzt, um rauszufinden, ob schon jemand diesen Exploit auf dieser Maschine schon versucht hatte. System-Tab kann man direkt zur Laufzeit reinschauen. Ja, die Zeit ist um. Gibt es noch Fragen?
Ja, eine. Also kann ich im Endeffekt mit System-Tab Funktionen schreiben, die halt gucken, ob irgendjemand versucht, einen Kernel-Exploit bei mir auszuführen?
Die Frage ist, kann man mit System-Tab Funktionen schreiben, die feststellen, ob jemand versucht, einen Kernel-Exploit auszuführen? Ja, wenn du weißt, welcher Kernel-Exploit das ist. Also wenn du weißt, was die vorhaben. Man könnte jetzt hier anstatt sanitize.config, könnte man hier sagen, ja, wenn das hier, also wenn die oberen Bits gesetzt sind, dann mach eine Warning ins Log. Das könnte man hier noch zusätzlich machen, also indem man sich merkt, was war hier drin, dann macht man den Sanitize und dann guckt man, ob das identisch ist. Und wenn es nicht identisch ist, dann könnte man noch Typewriter. System, Sternpunkt-Waff, Play, Sternpunkt-Waff. Also, oder halt eine Mail schreiben. Achtung, hier hat jemand versucht. Und zwar war sogar mit UID, Programmname, hätten wir ja alles zur Verfügung. Also man könnte sowas, für sowas wäre es zum Beispiel möglich. Man muss aber wissen, was. Und man kann nicht sagen, ja, Detect Event, Detect Exploit und alle zukünftigen Exploits. Das ist, ja.
Eine haben wir noch.
Ich
habe Zeit für eine Frage. Wie schaut es aus mit User Space Probes?
User Space Probes gibt es auch. Habe ich als Beispiel hier. Man kann im Prinzip Sachen machen wie, habe ich schon, hast gesehen, was hier steht. User Space Source Line ist ein einfaches Beispiel, wo ich sage, ich will immer, wenn in Test.c, also der Prozess Temp-Test, und wenn in Test.c die Zeile 8 aufgerufen wird, dann mache ich das. Hätte ich mich vorher nicht so verzettelt, hätte ich es vorgeführt. Das dazugehörige war einfach sowas und Zeile 8 war das hier. Also hätte immer, wenn er beim User, hätte es einmal pro Sekunde, hätte er angezeigt, hier bin ich. Und man kann aber auch, wenn ein Prozess gestartet wird oder gestoppt, User Space Start End, also immer, wenn dieser, jetzt wird es hektisch, wenn der Prozess Temp Test gestartet wird oder wenn er sich beendet, dann sieht man hier, Probefunk wird in dem Fall wahrscheinlich Main sein. Aber sieht man, kann man sagen, okay, dieser Prozess wurde gestartet. Das ist sowas, das ist fast noch besser als sagen, ja, man könnte auch im VFS gucken, wenn wird auf die Datei zugegriffen und ein Exec drauf gemacht, aber das ist ziemlich wahrscheinlich, wird es im Hintergrund genauso gemacht. Aber das ist, also man kann auch User Space damit tracen, allerdings noch nicht so lange. Also es ist mit aktuellen Kernel so ab 3x aufwärts irgendwann. Wann genau? Weiß ich nicht. Okay. Ich hätte einen längeren Slot mehr raussuchen sollen, aber. Ja.